Hast du eigentlich gerne Besuch? Also ich meine jetzt nicht so eine Art von Besuch, der mal zum Kaffee kommt. Ja, oder zu einer Geburtstagsparty mal abends kurz, sondern ich meine jetzt so eine Art von Besuch, der länger bleibt. Ich habe sowas mal gehabt, meine Schwiegermama aus den Philippinen, die kam für einen Monat. Und das bedeutete Veränderung bei uns. Der Christian musste aus seinem Zimmer ausziehen, musste zu seiner Schwester ins Zimmer. Da war es dann schon schwierig, da gab es dann so ein paar Konfliktsituationen. Wir alle mussten uns darauf einstellen. Da wurde das Essen anders gekocht, da gab es andere Zeiten, ich habe nicht mehr mein Fernsehprogramm bekommen. Jeder musste irgendwie so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und alles war irgendwie anders in dieser Zeit. Und deswegen frage ich dich nochmal, hast du gerne Besuch? Jetzt stell dir mal vor, stell dir das mal vor. Gott würde zu dir zu Besuch kommen. Der Schöpfer des Universums steht vor der Türe, höchstpersönlich, und würde um Einlass bitten bei dir. Unvorstellbar? Und für Gott wohl nicht. In Offenbarung 3,20 kannst du das nachlesen. Dort steht Folgendes: Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören würde und die Türe auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Siehe, übersetzt die Hoffnung für alle als Übertragung des Textes mit: Merkst du es denn nicht? Merkst du es denn nicht? Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Ich, dein Gott, ich bitte dich, hereinkommen zu dürfen. Und ich klopfe nicht nur an, nein, ich rufe auch laut. Ich rufe laut nach dir, denn jemand, der mein Klopfen und meine Stimme hört und die Türe öffnet, zu dem werde ich eintreten, zu dem werde ich hineingehen. So steht es dort. Würdest du deine Türe aufmachen? Bist du bereit, diesen besonderen Besuch einzulassen? Also mal grundsätzlich, ich bin nicht unbedingt immer besonders schnell bereit, Leute bei mir reinzulassen. Oder überhaupt wenigstens mal die Türe zu öffnen. Das ist nicht immer meine leichteste Übung gewesen. Ich erzähle euch nur eine ganz kleine Geschichte. Es gab mal früher einen Postboten, als ich noch bei meinen Eltern wohnte. Und irgendwie habe ich mich mit dem nicht gut verstanden. Und immer wenn er geklingelt hat, dann habe ich erstmal nicht aufgemacht, dann kam er trotzdem ins Haus. Und wenn er dann die Treppen hochkam, da habe ich erstmal schnell den Spion zugehalten, damit man hinter den Schatten nicht sehen kann, wenn sich da was bewegt. Dann habe ich schnell mein Auge davor gedrückt und habe dann einfach davor gestanden und geguckt, wie er unverrichteter Dinge vor der Türe steht. Und nach einer gewissen Zeit musste er wieder abziehen. Und ich glaube, der arme Kerl musste damals wiederkommen, weil wenn er Zustellung hatte, wenn die Treppen hoch musste zu den einzelnen Leuten, musste er nochmal wiederkommen. Ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, aber ich habe das so gemacht. Das war irgendwie komisch, aber ich habe es getan. Bist du vielleicht auch so ein Typ, der sich schon mal totstellt, wenn es an der Tür klingelt oder klopft? Wenn unverhoffter oder sogar unerwünschter Besuch da ist? Bleibst du lieber im Bett liegen und schickst andere vor, um zu gucken, wer da ist und was er will? Hat man es bei dir leicht, eingelassen zu werden? Oder fällt dir das eher schwer? Schickst du die Leute lieber fort? Bist du sehr kreativ beim Empfinden von Ausreden und Ausflüchten, um den Besuch wieder abzuwimmeln? Und es ist ja auch im Moment bei dir jetzt nicht besonders aufgeräumt. Ja, die Wohnung befindet sich nicht im repräsentativen Zustand, nicht vorzeigbar und ganz zu schweigen von den paar Leichen, die du da im Keller liegen hast und von den kleinen Geheimnissen, über die du nicht so gerne sprichst, von dem niemand, erst recht nicht Überraschungsbesuch oder sogar der unerwünschte Besuch etwas erfahren soll. Aber Gott möchte nicht nur, dass die Tür mal geöffnet wird, dass mal Hallo gesagt wird. Nein, er möchte, dass du ihn hereinlässt. Er begehrt Zutritt zu deinem Heim. Und ihm ist das, glaube ich, vollkommen egal, wie das da drin aussieht. Gleichgültig. Ob das alles schick und schön ist, ob das picobello aufgeräumt, gereinigt und poliert ist, ob Chaos herrscht oder keinerlei Ordnung zu erkennen, ist ganz egal. Und auch welche Geheimnisse du hast, interessiert ihn nicht. Denn die kennt er sowieso. Er kennt dein Herz. Das ist alles ganz egal. Er möchte, das Abendmahl mit ihm halten, mit dir halten. Denn es heißt, ich mit ihm und er mit mir. Das Abendmahl, da ist doch von Essen die Rede. Gemeinsames Essen bedeutet Gemeinschaft. Da fühlt man sich wohl, da erzählt man sich schöne Geschichten, trinkt und isst und genießt das Leben. Man erzählt aus der Vergangenheit, man macht vielleicht Pläne für die Zukunft. Und wenn dann der Bauch satt ist und der Durst gestillt ist, dann redet man in Ruhe über die wichtigen Dinge im Leben. Über Beziehungen, über das Leben im Allgemeinen und im Besonderen und alles das, was ihn interessiert. Und das Abendmahl halten bedeutet auch, sich mit Gott beschäftigen. Da bereitest du vielleicht den Tisch mal vor, da wird das Besteck schon hingelegt. Der Tisch wird hübsch dekoriert und die Tischdecke fein säuberlich gezogen, weil das Auge isst ja mit. Und beim gemeinsamen Essen, da hörst du ihm zu. Da lernst du seine Stimme zu verstehen. Du lernst immer mehr zu erkennen, was es ist, was die Relevanz für dein Leben ist, wenn er was zu sagen hat. Du lernst, wie seine Stimme klingt, wenn er fröhlich und ausgelassen ist und wenn er es doch auch ein bisschen ernst mit dir meint. Kurzweg, du bist vollkommen mit Gott beschäftigt. Du hast gar keine Zeit, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die dich von der Gemeinschaft mit ihm ablenken. Oder Zeit, deinen schlechten Angewohnheiten nachzugehen. Und übrigens noch was ist mir aufgefallen an dem Text. Dieser Gast bringt sein Essen selber mit. Es ist Gott, es ist Jesus Christus, der das Brot und das Wasser des Lebens ist. Wer das Abendmahl mit ihm hält, der ist in Jesus und Jesus in ihm. So hat das mal seinen Jüngern erklärt. Du kannst und musst zu dieser Gemeinschaft mit Gott gar nichts beitragen. Jedenfalls nicht viel. Außer einer Kleinigkeit. Du musst die Türe zu deinem Herzen öffnen. Du musst Gott deine Wohnung in deinem Herzen zur Verfügung stellen. Ansonsten ist nichts weiter nötig. Gott sorgt für alles. Er hat das Abendmahl bereitet. Er ist das Wasser, das Brot des Lebens. Wie gesagt, mehr ist nicht nötig. Und du lernst, dich in vollkommener Abhängigkeit von Gott zu begeben. Dich absolut wohl und sicher zu fühlen in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft. Vielleicht sagst du dir jetzt aber auch, dass du dir das gar nicht so gut vorstellen kannst. Woher sollst du dir denn die Zeit nehmen, dich ständig immer wieder mit Gott zu befassen? Du hast einfach viel zu viel zu tun. Schule, Beruf, Freizeit, da bleibt nicht viel übrig. Und außerdem ist das alles immer ganz schön anstrengend. Immer dieses Abendmahl, immer diese Gespräche, immer dieses Beten, immer diese Dienste, immer dieser Aufwand und dann vielleicht auch immer die gleichen Gespräche und Themen. Das ist einfach nichts für dich. Na gut, da kann ein bis zweimal kommen, oder vielleicht auch 6-mal im Jahr, aber nicht lange bleiben. Also nicht für dauernd. Nicht so für einen Monat wie meine Schwiegermutter damals. Denn Gott nicht nur zum Besucher zu haben, sondern auch mit ihm in der Wohnung zusammenzuleben, das könnte ja eventuell auch ein bisschen unangenehm sein. Immerhin hast du dann deine Wohnung nicht mehr für dich alleine, sondern du musst sie dir teilen. Da muss man zusammenrücken, voneinander Rücksicht nehmen und dann wird das alles irgendwie auch ganz schön eng und vielleicht viel zu viel Nähe. Außerdem kannst du dir das auch gar nicht vorstellen, dass dieser Gott, dieser Schöpfer des Universums überhaupt Interesse haben könnte, in deiner kleinen Bude Wohnung zu nehmen. Seine Wohnung. Unmöglich. Dieser riesige, unbegreifliche Gott. Und abgesehen davon steht da im Text ja auch überhaupt gar nichts von Wohnung nehmen. Dass er länger bleiben möchte. Er spricht nur von Essen, von Abendmahl. Das klingt doch noch kurz, oder? Nach Stippvisite. Glaubst du, dass Gott das genauso sieht? Ich schlage vor, wir lesen mal zusammen Johannes 14, 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ups, jetzt ist wohl doch von länger die Rede. Jesus spricht es aus, er und sein Vater werden bei den Menschen sein, die ihn lieben. Dort werden sie Wohnung nehmen. Sich eine Wohnung nehmen, das bedeutet doch, dort einzuziehen, oder? Sich niederzulassen. Ganz offensichtlich mehr als kurz, mehr als nur zum Essen kommen. Und übrigens, ich finde es bemerkenswert, dass eben Gott es ist, der kommt, der sich dorthin begibt zu diesen Menschen. Er ist auf Wohnungssuche. Er bemüht sich um eine Unterkunft. Er ist es, der sein Heim sucht bei dir. Erst klopft er an, dann zieht er ein. Und dann habe ich mich nur gefragt, warum nur? Was treibt diesen merkwürdigen Gott dazu? Was sind so meine eigenen Gedanken dazu? Vielleicht liegt es daran, dass er sich bei diesen Menschen wohlfühlt. Er fühlt sich vielleicht willkommen und angenommen. Vielleicht hat dieser Mensch, als er angeklopft hat, die Tür aufgerissen, hat Jesus freudig begrüßt, in die Arme genommen und gesagt, ja, komm rein. Willkommen, Herr. Ich kann mir vorstellen, dass er sich geliebt fühlt und diese Liebe, so steht es ja auch im Text, mit seiner eigenen Liebe erwidert. Und irgendwo in der Bibel steht auch geschrieben, dass Gott uns, seine Kinder, sowieso zuerst geliebt hat. Schon lange bevor wir ihn liebten. Das spricht dafür, dass Gott Sehnsucht nach dir haben könnte. Gott könnte Sehnsucht haben. Vielleicht ist das ja so wie bei einer Trennung bei dir, wenn du Liebeskummer empfindest. Du sehnst dich nach deinem Geliebten. Ich meine, immerhin, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir uns auch in der Gefühlswelt irgendwie gleichen. Gott, du und ich und er und wir beide und wir drei. Warum sollte Gott nicht auch Liebeskummer empfinden? Habe ich mir so gedacht. Und ich stelle mir das so vor, Gott fühlt sich einfach, es fühlt sich einfach für Gott gut an, mit seinen Geschöpfen, mit seinen Kindern eine Einheit zu bilden, in einer gemeinsamen Wohnung zu leben, ein Zuhause zu teilen. Und danach sehnt Gott sich einfach. Aber bei dem Zuhause teilen, bei dem Teilen, da wird es vielleicht auch schon wieder ein bisschen schwierig. Das könnte auch bedeuten, dass du jetzt nicht mehr derjenige bist, der zu Hause irgendwie entscheidet. Wie es mit deiner kleinen Wohnung in deinem Herzen weitergeht. Vielleicht will ja jetzt Gott entscheiden, welche Farbe die Tapete hat, welche Möbel gekauft werden, wie oft geputzt, gereinigt und gewaschen wird. Er wünscht sich, dass die Räume deines Herzens vielleicht hell und einladend sind und vielleicht nicht die Farben, die du so bevorzugst. Er möchte, dass vielleicht das Leben mit ihm oder das Inventar auf ein Leben mit ihm abgestimmt ist. Und ständig soll auch daran gearbeitet werden, dass es bei diesen Menschen so bleibt. Ich meine, da steht das Wort Jesu halten. Also in seiner Liebe bleiben, so verstehe ich das. Und dann ja, klar, bei jeder Wohnung kommt auch mal Schmutz rein. Das fegt mal ein eisiger Wind durch, wenn das Fenster zu weit und zu lange geöffnet ist. Und wenn der Wohnungsinhaber mal zu lange in Urlaub war, ja, dann setzen die Möbel Staub an und die Lebensmittel im Kühlschrank werden vergammeln. Ganz so wie im Alltag. Wenn die Verbindung mal nicht mehr so doll ist. Wenn du doch wieder deinen alten, schlechten Gewohnheiten nachgehst. Du es mit der Wahrheit oder der Treue nicht so genau genommen hast. Oder du dich zu sehr mit den Dingen beschäftigt hast, die dich von ihm und seiner Gegenwart ablenken. Und eigentlich gar keinen frischen Wind in dein Leben und eure Beziehung bringen. Sondern nur den schlechten Einflüssen und den negativen Gefühlen Raum und Zeit geben. Eben ein offenes Fenster anbieten. Dann wird es manchmal eben auch ein bisschen kälter im Haus. Und die Liebe wird vielleicht auch ein bisschen kälter. Die kühlt ab. Und manchmal bist du der Meinung, dass es jetzt doch ein bisschen viel ist. Irgendwie so. Zu viel beten, ein bisschen viel Bibel lesen, ein bisschen viel Gemeinde, ein bisschen viel Dienst. Aber das alles schadet nicht. Gott bleibt in deiner Wohnung. Denn wenn du in der Liebe Jesu bleibst, wird Gott niemals wieder ausziehen. Niemals. Gott will dich durch dein Leben führen. Er will dir die Richtung weisen. Er will der Herr im Haus sein, ja. Er möchte dein Herz liebevoll gestalten und dich Schritt für Schritt zu dem Menschen machen, den er sich vorstellt, den er in dir sieht. Er will dich verändern. Aber genau damit hast du vielleicht große Schwierigkeiten. Du magst es gar nicht, wenn andere sagen, was du tun oder lassen sollst. Du magst es null, wenn deine Entscheidungen, wenn du die nicht selbstständig und vollkommen unabhängig treffen kannst. Und du kannst es auch nicht leiden, wenn du immer wieder darüber nachdenken sollst, was Gott nun jetzt dazu und nun dazu wieder zu sagen hat. Abgesehen davon, dass du das null magst, überhaupt nicht, wenn du immer, wenn du ins Badezimmer musst, das Badezimmer besetzt ist. Du hast dieses Gefühl, nicht mehr der Herr in deinen eigenen vier Wänden zu sein. Und deshalb stellst du dir eventuell sogar die Frage, zu welchem Zweck soll das denn überhaupt notwendig sein, mit Gott in einem Haus zu leben? Was gibt es da für einen Grund? Vielleicht sagst du dir, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht bist du reich. Bist reich an materiellen Dingen, an Geld, Gold, Immobilien, an Einkommen. Vielleicht bist du auch reich an Macht, reich an Freunden, Verwandten, Beziehungen, Vitamin B. Vielleicht bist du reich an Bildung oder Intelligenz oder auch an Begabung und Selbstbewusstsein. Vielleicht bist du reich an Gesundheit und Ansehen oder Ruhm. Du brauchst nichts, du wirst dein Leben schon meistern. Aber Gott sieht das so in Offenbarung 3, 17 bis 19. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe. Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße. Gott sagt, er hat dich lieb. Deshalb will er dich zurechtweisen. Deshalb will er dich überzeugen, dich mit dem Stoff zu beschäftigen, der viel wertvoller ist als das kostbarste Gut auf der Welt, als Gold, als jedes Gold. Beschäftige dich lieber mit Gott selber, der das Wertvollste ist, das es überhaupt gibt. Zieh dir die neuen Kleider an, die er dir gibt, durch seine Vergebung, die er dir schenkt. Wie ein gütiger, helfender Arzt, der mit einem Kranken redet, will er dir Augen öffnen, dir die Augen öffnen und eine Medizin dafür anbieten, eine Augensalbe. Damit du es erkennst, du hast gar nichts ohne ihn. Schau dich an, wie du ausschaust. Erkenne deinen eigenen Zustand und die Gefahren, in denen du dich bewegst. Du bist gar nichts ohne ihn. Du kannst nichts ohne ihn. Ohne ihn ist da nur Blöße. Man könnte auch sagen, Leere. Mit Gott hast du alles. Mit Gott hast du das ewige Leben. Nur zwei Verse weiter heißt es, und das haben wir jetzt nicht am Projektor, wer bewindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Was für ein Versprechen. Was für eine Zusage. Jesus will seinen Thron mit dir teilen. Noch mehr Nähe, noch mehr Gemeinschaft mit Gott ist für mich überhaupt nicht vorstellbar. Den Thron Gottes miteinander teilen, das heißt doch in engster Gemeinschaft mit Gott das ewige Leben in ewiger Liebe teilen. Darum nimm dir ab sofort die radikalste Veränderung in deinem Leben vor. Lass die Türe zu deinem Herzen keine schmale Luke sein, zu die man sich hindurchzwängen muss und wo man gerade so hineinkommt, oder vielleicht auch gar nicht. Und lass sie erst recht keine Stahltüre mit 7, 10 oder 100 Schlössern sein. Lass die Türe zu deinem Herzen ein riesiges, hohes, breites Tor sein, mit Flügeln bis zur Decke, die immer weit geöffnet stehen und niemals geschlossen sind. Versteck dich nicht hinter deinem Türspion, so wie ich es damals gemacht habe. Und warte dann, bis Jesus wieder gegangen ist. Lauf ihm entgegen, reiß ihm die Türe auf und begrüße ihn von ganzem Herzen. Bitte ihn hereinzukommen, durch deine Türe in dein Herz einzutreten. Lass Gott in dein Leben hinein und biete ihm dort feste Wohnung an. Lass dein Herz eine Kathedrale sein, in welcher meinetwegen der gesamte Himmel Platz hat. Und lass Gott den Innenarchitekten in deinem Leben sein. Lass Gott entscheiden, welche Möbel gekauft werden, welcher Boden gelegt wird, wie die Wände aussehen, welche Lampen an die Decke kommen. Und wie die Vorhänge aussehen und so weiter. Du kannst ihm vertrauen, dass er das gut machen wird. Er ist der Schöpfer des Universums und das ist auch gut. Ich möchte mit euch beten. Ich bitte euch aufzustehen. Ja, großer Gott, du hast heute gehört, was wir alles vor dich tragen und was alles geschieht, Herr, und mit welchen Schwierigkeiten wir manchmal zu kämpfen haben und was uns bewegt und was uns belastet. Und doch sehen wir immer wieder, ja, Herr, dass du da bist. Wir sehen, dass du wirkst, dass du immer anklopfst, Herr. Du wartest darauf, hereingelassen zu werden. Und Herr, hilf uns, hilf allen hier und allen, die uns begegnen und jedem Menschen auf der Welt am liebsten. Herr, hilf ihnen, dass sie die Tür nicht verschlossen halten, sondern einfach aufmachen, dich hereinbitten und dir einfach eine gute Zeit haben. Das Leben in Fülle genießen, Herr. Das ewige Leben mit dir teilen, Herr. Gemeinschaft mit dir haben, denn du bist gut, du meinst es gut. Alles Gute kommt von dir, Herr. Öffne unser Herzen. Im Namen Jesu. Amen.